So ist es, wenn das halbe Musikteam plötzlich krank wird und die Grippe oder wie auch immer Erkältungswelle durchgeht. Und dann singen sie spontan oder spielen spontan mit. Und doch ist es auch was, wo wir spontan unseren Herrn loben und preisen können und ihm danken können. Wir möchten in der Reihenfolge fortsetzen, was wir angefangen haben in Jesaja. Und das Buch Jesaja wollen wir ja durchpredigen bis Weihnachten. Aber ich darf euch trösten oder darf euch beruhigen, es wird nicht jedes Kapitel gepredigt, sondern nur immer wieder Abschnitte. Und das ist eine Herausforderung. Wie bringt man die Botschaft rüber? Wie bringt man den roten Faden rüber über 66 Kapitel und viele Themen, die hervorkommen, und dann doch nur 13 Predigten drüber hält? Und so ist die Überschrift für das Kapitel 11 und 12 in Jesaja: Der Geist des Herrn kommt, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wenn wir die letzten paar Kapitel uns anschauen, da sehen wir, das assyrische Weltreich wird fallen. So heißt es in Kapitel 10, aber ein anderes Weltreich wird kommen. In diesem Abschnitt geht es um das Reich Gottes. Und der Geist des Herrn kommt, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Hier in diesem Abschnitt finden wir die Vorhersage und die Beschreibung über das Kommen des Messias, über das Königreich selbst und über den heiligen Überrest, der in diesem Reich wohnen wird. Und Jesaja stellt dieses Reich Gottes dem assyrischen Reich sozusagen und aber auch dem sündigen Leben des Volkes Israel seiner Zeit gegenüber. Und wir sehen in den vorherigen Kapitel 9 und 10, dass Gott, der Herr, Israel richtete wegen ihrer Sünde, ja wegen ihrer Untreue, weil sie nicht bereit waren, die Gebote und Gesetze Gottes zu befolgen und auf den Herrn zu hören. Und dieser lange Abschnitt beschreibt das Geschehen des Nordreich zu der Zeit, da die Assyrer über das Volk einfallen werden und Juda zu verwüsten beabsichtigen. Und Gott würde in dieser Situation einen Überrest vom Volk retten. Die Assyrer hatten nur Zerstörung vor. Sie waren bereit zu plündern, sie waren bereit, das Volk Israel auszubeuten und sie waren bereit, das Volk Israel zu demütigen. Gott richtete sie wegen ihres Hochmuts und ihrer Herzenshärte, da sie ihre Augen und Ohren verschlossen hatten für die Wahrheit, die sich darin zeigte, dass sie nicht Buße taten, nicht bereit waren, umzukehren. Und wie eine auszehrende Krankheit und ein lodender Waldbrand würde Gottes Zorn über dieses hochmütige Volk und sein Herr hereinbrechen, das nicht bereit ist, umzukehren. Wenn Gott uns in liebevoller Absicht zurechtweist, will er, dass wir uns beugen und bereit sind, auf ihn zu hören. Und davon spricht auch der Hebräerschreiber in Kapitel 14. Wenn wir aber unsere Herzen verhärten, führt es zum Gericht. Wenn Gott uns als Menschen nicht durch sein Wort zur Buße und zur Umkehr führen kann, muss er manchmal seine Hand erheben, um uns zurechtzuweisen. Und Gott ist langmütig, doch wir wollen ihn nie durch unsere Gedankenlosigkeit und Verhärtung versuchen. Und ich habe ein kleines Video mitgebracht, das im Grunde genommen die letzten paar Kapitel zusammenfasst. Und dann wollen wir uns den Kapitel 11 und 12 widmen.
Das Buch vom Propheten Jesaja. Jesaja lebte in Jerusalem in der zweiten Hälfte der Zeit, in der Israel noch ein Königreich war. Und er sprach im Auftrag von Gott zu den Anführern von Jerusalem und Juda. Zuerst überbrachte er ihnen eine Nachricht über Gottes Gericht. Er warnte die korrupten Anführer Israels, dass ihre Rebellion gegen ihren Bund mit Gott ihren Preis haben würde. Und dass Gott die großen Königreiche Assyrien und danach Babylon gebrauchen würde, um Jerusalem zu richten, wenn sie weiterhin Götzen dienten und die Armen unterdrückten. Diese Ankündigung war aber mit einer Botschaft der Hoffnung verbunden. Jesaja glaubte fest daran, dass Gott eines Tages seine Bundesversprechen erfüllen würde. Er würde einen König aus dem Geschlecht von David schicken, der Gottes Königreich errichtet, erinnere dich an 2. Samuel 7, und Israel zum Gehorsam aller Bundesgesetze, die am Berg Sinai beschlossen wurden, führt, erinnere dich an Exodus Kapitel 19. All das diente dazu, dass alle Völker Gottes Segen und Erlösung bekommen, so wie Gott es Abraham in Genesis 12 versprochen hat. Und wegen dieser Hoffnung sah sich Jesaja verpflichtet, etwas gegen die Korruption und den Götzendienst zu sagen, die in diesen Tagen in Israel herrschten. Das Buch Jesaja hat einen sehr komplexen literarischen Aufbau, aber es gibt einen einfachen Weg, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. Kapitel 1 bis 39 enthalten drei große Abschnitte, die Jesajas Warnung vor dem Gericht für Israel darlegen. Ihren Höhepunkt erreicht die Geschichte am Ende von Kapitel 39 mit dem Untergang Jerusalems und dem Exil des Volks in Babylon. Aber in den Kapiteln 1 bis 39 steckt auch eine Botschaft der Hoffnung, dass nach der Verbannung Gottes Bundesversprechen erfüllt sein werden. Die Kapitel 40 bis 66 greifen dieses hoffnungsvolle Versprechen auf und führen es weiter aus. In diesem Video werden wir uns aber nur auf die Kapitel 1 bis 39 konzentrieren. Im ersten großen Abschnitt geht es um Jesajas Vision, vom Gericht über Jerusalem und die Hoffnung für die Stadt. Es beginnt damit, dass Jesaja die Anführer der Stadt anklagt, sich gegen den Bund aufgelehnt, Götzen gedient und ungerecht gehandelt zu haben. Gott sagt, dass er die Stadt richten wird, indem er andere Völker schickt, um Israel zu unterwerfen. Jesaja sagt, dass dies wie ein reinigendes Feuer sein wird, das alles in Israel verbrennt, was wertlos ist, um ein neues Jerusalem zu schaffen. Dieses neue Jerusalem soll vom übrig gebliebenen Volk bewohnt werden, das Buße getan und sich Gott wieder zugewendet hat. Jesaja sagt, dass an diesem Punkt Gottes Königreich beginnt und alle Völker zum Tempel in Jerusalem kommen werden. Dort erfahren sie Gottes Gerechtigkeit, die eine Ära von Frieden und Harmonie auf der ganzen Welt bringen wird. Diese grundlegende Handlung vom reinigenden Gericht, von alten zum neuen Jerusalem, wird ständig im Buch wiederholt und um immer mehr Details ergänzt. Im Zentrum dieses Abschnitts steht Jesajas eindrucksvolle Vision von Gott, wie er in seinem Tempel auf dem Thron sitzt. Er ist von himmlischen Wesen umgeben, die rufen, dass Gott heilig, heilig, heilig ist. Jesaja merkt plötzlich, wie fehlerhaft er und das Volk Israel sind. Und er ist sich sicher, dass er von Gottes Heiligkeit zerstört wird. Aber das passiert nicht. In Form von glühenden Kohlen verbrennt Gottes Heiligkeit ihn zwar, tötet ihn aber nicht. Es reinigt ihn eher von seinen Sünden. Und während Jesaja noch über diese seltsame Erfahrung grübelt, gibt Gott ihm eine sehr schwierige Aufgabe. Er soll das kommende Gericht weiter ankündigen. Aber weil Israel schon an dem Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt, wird seine Botschaft das Gegenteil bewirken und die Leute werden sich ihr verschließen. Jesaja soll aber Gottes Plan vertrauen. Israel wird wie ein Baum gefällt und wie ein Stumpf auf dem Feld zurückgelassen werden. Und dieser Stumpf wird sich selbst verbrennen. Aber Gott sagt, dass dieser schwelende Stumpf nach dem Brand ein heiliger Same sein wird, der bis in die Zukunft überlebt. Es ist ein kleines Zeichen der Hoffnung. Aber wer oder was ist dieser heilige Same? Der restliche Abschnitt gibt uns hierauf eine Antwort. Jesaja stellt Ahas zur Rede, ein Nachkommen von David und König von Jerusalem. Er kündigt seinen Untergang an. Gott sagt, dass das Königreich Assyrien das erste sein wird, das Israel zerschlagen und das Land verwüsten wird. Aber es gibt Hoffnung. Gottes Versprechen an David, dass er nach dieser Zerstörung einen neuen König schicken wird. Dieser wird Immanuel genannt, das heißt Gott mit uns. Und Immanuels Königreich wird Gottes Volk von den gewaltsamen, unterdrückenden Königreichen befreien. Jesaja beschreibt diesen kommenden König als kleinen Spross, der aus dem alten Stumpf von Davids Familie wachsen wird. Dieser König ist der heilige Same aus Kapitel 6. Er ist durch Gottes Geist befähigt, über das neue Jerusalem zu herrschen und den Armen Gerechtigkeit zu bringen. Und alle Völker werden zu diesem messianischen König und seinen Weisungen aufsehen. Sein Königreich wird die ganze Schöpfung umwandeln und Frieden bringen. Am Ende von Kapitel 1 bis 12 hast du eine sehr gute Vorstellung von Jesajas Botschaft über Gericht und Hoffnung. Aber wann wird das alles passieren?
Also, das Video zu dem Abschnitt von 1 bis 12. Der Herr wird die Wälder und die mächtigen Bäume niederschlagen, lesen wir in Kapitel 10 die Verse 33 und 34. In dieser Bildsprache meint Gott die Assyrer und das Gottlose oder die gottlose Führer des Volkes. Und weiter heißt es in Kapitel 11, Vers 1, Gottes Reich dagegen wird aus einem Spross, aus einem Zweig entstehen, der aus dem Stamm Isai erwächst, also Davids, ja, Vater, ein Nachkommen Abrahams. Und Jesaja dachte hier ohne Zweifel an Gottes Verheißung, an David aus 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 16. Und da heißt es, lesen wir aus 2. Samuel, dein Haus und dein Königherrschaft werden für alle Zeit von mir bestehen bleiben und sein Thron wird für immer feststehen. Das war schon eine Ankündigung, eine Verheißung, eine Vorhersage über das, dass der Messias kommen würde. Und weiter haben wir auch in Jesaja 9, Vers 6 lesen wir, seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf den Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Auch hier sehen wir einen Hinweis auf den Messias, eine direkte Verbindung zu diesem Zweig, von dem hier in Jesaja 11 gesprochen wird. Weiter heißt es in Jeremia 23, auch die anderen Propheten berichten davon, in dem nächsten Vers, da heißt es aus 11, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihn wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und weiter in Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Auch hier sehen wir weiter, dass der Spross, der Zweig genannt wird, direkte Nachkommen Davids ist und im Stammbaum in Matthäus 1, in Kapitel 1 erwähnt wird, der Gottes Verheißung aus dem Bund mit David erfüllen wird. Nun möchte ich, dass wir uns dem ersten paar Versen aus dem 11. Kapitel zuwenden. Und da heißt es in Kapitel 11, die Verse 1 bis 5, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihn wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen, er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Ruhe seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. In diesen Versen werden das Wesen und das Werk des Zweiges, ja, des Messias beschrieben. Der Geist des Herrn wird auf ihn sein. Der Heilige Geist wird die Kraftquelle sein für sein Tun. Und wir sehen bei der Taufe Jesu kam der Heilige Geist auf ihn. Und dieses Tun des Messias würde sich durch seine Weisheit, Verständnis und die Furcht des Herrn auszeichnen. Die Wesensmerkmale des Heiligen Geistes werden dem Messias kennzeichnen. Aufgrund seiner Weisheit, seines Verständnisses und seiner Erkenntnis ist er der wunderbare Ratgeber. Und Jesaja spricht mehr vom Heiligen Geist als jeder andere Prophet im Alten Testament und verbindet auch diese Verheißungen mit der Frucht des Heiligen Geistes aus Galater 5, Vers 22. Und der verheißene Messias wird in der Furcht des Herrn leben und daran Wohlgefallen haben. In Vers 3. Gott sagte bei der Taufe von Jesus: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Gott zu fürchten bedeutet, ihm in Ehrfurcht als dem höchsten Gott zu begegnen, aber auch im Vertrauen und im Gehorsam und in der Anbetung zu dienen. Und wir sehen hier in den ersten drei Versen, wie die ganze Dreieinigkeit Gottes am Werk ist. Der Messias wird nun zu tun suchen, nur das, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und auch da sehen wir eine Verbindung im Johannesevangelium. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus sagt das immer wieder, dass er nur das tut, was Gott, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Und dies steht im krassen Gegensatz für die religiöse Führer zur Zeit Jesajas, aber auch in unserer Zeit, die nicht bedacht sind, auf das Wort Gottes zu predigen oder das Wort Gottes, das Rufen Gottes im Mittelpunkt zu stellen, sondern auf ihre eigene Lehre und Ordnungen verweisen und meinen, sie sind die Erkenntnis, die Weisheit. Ja, sie sind wunderbarer Ratgeber. Aber hier sehen wir die eindeutige Führung und Hinweis, dass der Messias, der Spross, der Zweig, der da kommen wird, um die Welt zu retten, er wird voller Weisheit, voller Verständnis sein und er wird sich dem Vater unterordnen. Er wird nur das tun, was Gott möchte. Und wir sehen hier in Vers 3 und 5, als Herrscher der Welt wird der Messias auch die Welt richten. Er wird unparteiisch und in Gerechtigkeit richten. Wir alle sehnen uns danach, dass andere uns doch gerecht behandeln, oder? Aber wie gerecht sind wir selbst? Wir hassen es, wenn andere ihr Urteil auf Äußerlichkeiten oder falsche Zeugnisse oder Gerüchte gründen mit den Worten: Ich habe gehört. Aber richten nicht wir auch manchmal auf die gleiche Art und Weise vom Hören sagen? Der Text verweist darauf, nur wenn Gott unser Herz regieren, lernen wir, mit unseren Mitmenschen gerecht umzugehen. Und können wir sie auch gerecht behandeln? Die Gerechtigkeit, die Gott sucht, ist immer mehr als nicht zu sündigen. Sie ist eine aktive Hinwendung zu unseren Mitmenschen. Ja, wir sind gefragt. Genauso wie zur Zeit Jesajas das Volk Israel gefragt war, gerecht zu handeln und Gottes Gebote zu befolgen, so sind auch wir gefragt, ja, die Witwen nicht zu unterdrücken, die Armen nicht zu unterdrücken. Hier heißt es: Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Und das ist eine Herausforderung an uns, dass wir auch unser Leben dementsprechend ausrichten. Es ist der Messias, der hier vorhergesagt wird, dass er in Gerechtigkeit, in Weisheit, in Verständnis und in der Furcht des Herrn kommen wird. Und er ist gekommen. Im zweiten Abschnitt, in die Verse 6 bis 16, da spricht Jesaja über das neue Zeitalter, das kommen wird. Und in Versen 6 bis 9 beschreibt Jesaja das gerechte Königreich, das der Messias einrichten wird. Der Fluch der Sünde wird aufgehoben, Frieden und Harmonie werden allgegenwärtig sein. Und da heißt es in Vers 6, dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freude und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in einer Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais aus dem neuen Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und den Rest seines Volkes freikaufen, der in Assyrien und unter Ägypten, Oberägypten, Äthiopien, in Elam, in Persien, Babylonien und Hamat und in den fernsten Küstenrichten übrig geblieben ist. Soweit mal der Text. Hier beschreibt Jesaja das, was eintreten wird. Für uns unvorstellbar, dass ein Löwe und das Lamm nebeneinander liegen können. Für uns unvorstellbar, dass ein Kind, ein Baby daneben läuft oder sitzt, ohne angegriffen zu werden. Aber diese Zeit wird kommen. Diese Verheißung wird sich erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufbauen wird. Und hier wird beschrieben, die Zeit des Friedens steht noch aus. Es wird von manchen auf das tausendjährige Reich gedeutet. Andere meinen, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, über die Erde zu herrschen, dann wird diese Zeit eintreten. Eine solche Veränderung und Ruhe ist möglich, weil die Erde von der Erkenntnis des Herrn ergriffen, besetzt und regiert wird. Und dieses bedeutet mehr, als dass Menschen einfach nur intellektuell, ja, über Gott Bescheid wissen. Jesaja meint hier viel mehr, dass die Menschen überall nach Gottes Prinzipien und Wort leben werden. Und wir merken, dass diese Zeit noch nicht angebrochen ist. Dass diese Zeit noch nicht gekommen ist, da die Menschen und wir selber noch in Sünde leben und immer wieder bereit sind zu sündigen. Und wir sehen, die Welt ist voll Kriegen, Katastrophen. Die Verse 10 bis 16 geben uns zu verstehen, dass dieses tausendjährige Reich kann wohl heute noch nicht angebrochen sein. Denn diese Dinge kennzeichnen unsere gegenwärtige Zeit nicht. Und es heißt in Vers 12, er richtet sein Zeichen unter den Völkern auf und versammelt die Verbannten Israels. Er wird das zerstreute Volk von Juda aus allen Ecken der Erde holen. Auch hier sehen wir ein deutliches Zeichen, dass Gott sein Volk sammeln wird. Und wir merken über die letzten 20, 30 Jahre, dass immer mehr Juden nach Israel ziehen. Und wir merken, dass das Volk Israel, ja, wächst. weil aus allen möglichen Ländern sie sich sammeln und zurück nach Israel kommen. Aber wir merken auch, wenn wir jetzt hinschauen, dass das Volk im Krieg ist. Das heißt, diese Zeit der Verheißung des Jesajas, dass der Messias regieren und herrschen wird, ist noch nicht eingetreten, ist noch nicht eingetroffen. Ja, ein Teil von denen, ein Teil des Überrestes des Volkes kam zurück aus Babylon. Und wir sehen im Jahr 538 vor Christus wurde der Rest des Volkes zurückgebracht. Nach dem Erlass des Kyries nach Jerusalem zurückkehrte und doch später würde Gottes Volk in der ganzen Welt zerstreut werden. Auch hier sehen wir deutliche Zeichen, die Zeit ist noch nicht da. Sie kommt. Sie steht vielleicht schon vor der Tür, wir wissen nicht wann. Aber so wie Jesaja das Volk Israel mahnte zur Umkehr, so ruft uns Gott heute zu, bist du bereit? Bist du bereit, umzukehren? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Und wenn er wiederkommt, und wenn es heute Nacht ist, bist du bereit, ihm zu begegnen? Ich fand das gestern in dem Film erstaunlich, ausgezeichnet, wie Philipp bereit war in Frieden und in tiefster Geborgenheit und voller Hoffnung seinen Herrn zu begegnen. Und dass er noch kurze Zeit, bevor er den letzten Atemzug gab, noch den Menschen diese Hoffnung weitergab, diesen Frieden weitergab, den er erfahren hat in Jesus Christus. Und er war bereit, in dem Reinen diese Welt, diese Erde hier zu verlassen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du diese Erde verlassen möchtest? Und ich möchte noch kurz auf Kapitel 12 eingehen. Und wenn dieses alles geschehen wird, dann wird ein Danklied für die Rettung gesungen werden. Zu dieser Zeit bezieht sich auf die Zeit der Befreiung in Kapitel 11 und 12, die beschrieben wird. Wenn die Nation versammelt ist und der Messias herrscht, dann wird der Überrest diese Worte des Dankliedes, des Lobes sprechen und singen. Und wir lesen, dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ich werde mit Freudenwasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Ihr werdet dann sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist, singt für den Herrn, denn er hat Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt, jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems, denn der Heilige Israel, der unter euch lebt, ist groß. Was für ein Danklied, was für eine Erkenntnis, dass das Volk dann singen wird, der Herr ist groß, Gott ist meine Rettung, ich vertraue auf ihn und habe keine Angst. Kannst du das sagen? Kannst du das von deinem Glaubensleben sagen, dass du voll auf den Herrn vertraust? Und keine Angst hast? Dieses kam gestern in dem Film deutlich heraus, dass Philipp keine Angst vor dem Tod hatte. dass er bereit war, voller Vertrauen den Herrn zu begegnen. Und es kam auch raus, dass es ihm am Herzen lag und er dafür gebrannt hat und bereit war zu sterben, wenn der Name Gottes groß gemacht würde. Wenn ihm, dem Herrn, die Ehre zukommen würde. Und auch hier sehen wir, dass aus dieser Freude, aus dieser Dankbarkeit heraus der Errettung ein Jubel hervorkommt und eine Anbetung und ein Dank, weil man die Herrlichkeit Gottes gespürt hat, weil man den Herrn erlebt hat, weil man den Herrn begegnet ist und erlöst und gerettet ist. Möchte man singen, denn es heißt hier in Vers 5, singt für den Herrn, denn er hat Großes getan, verkündet es auf der ganzen Welt, jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems. Und ich fand das so stark, dass Philipp in dem Film sagte, ich bin bereit, mit so jungen Jahren zu sterben, wenn ich dadurch vielen Menschen begegnen kann, wenn sie davon hören, von Jesus Christus und errettet werden. Das heißt, er war zufrieden. Er war im Reinen mit sich selbst, aber er hat den Wunsch und den Anliegen, dass seine Freunde, dass die viele Zuhörer und Zuschauer des YouTube-Kanals hören über seinen Herrn und Erlöser und Retter. Und das ist der Wunsch. Und jeder, der diesen Herrn begegnet, der kann nicht anders als jubeln. Der kann nicht anders als diese Freude, diese Begeisterung anderen mitzuteilen, weil er selbst Vergebung und Frieden erfahren hat. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus Gott anbeten, dass wir aus dieser Dankbarkeit der Erlösung Menschen begegnen und ihnen die frohe Botschaft bringen. Aus diesen Wassern der Quelle des Heils schöpfen und biblisch und bildlich für das Leben nach den Maßstäben Gottes zu leben und danach auch mit Freude teilhaben zu lassen, den Menschen die frohe Botschaft bringen. Möge das Danklied Jesajas, das dem Volk Israel zugesprochen wurde und das es singen wird, wenn sie erlöst werden, wenn sie gerettet werden, möge dieses Lied der Dankbarkeit uns ermutigen, uns anspornen, auch mit Freude und Dankbarkeit den Menschen die frohe Botschaft zu bringen und davon zu erzählen, hey, ich habe den Heiland gefunden. Ich habe Frieden im Herzen. Ich habe Vergebung erhalten. Möchtest du es auch? Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass du unser Herr bist. Und danke, dass du uns dein Wort hinterlassen hast. Und danke, Herr, dass wir dein Wort lesen dürfen, davon hören dürfen, es predigen dürfen. Danke, Herr, dass du in uns wirkst. Und danke, Herr, dass du gekommen bist, dass du der Messias, der Retter, der voller Weisheit und Erkenntnis und wunderbarer Ratgeber auf dieser Erde kamst, für uns gestorben bist, für einen jeden in dieser Welt, dass die Menschen erkennen, dass du der Herr bist, dass du der Heiland bist, der Erlöser. Und Herr Jesus, es liegt mir am Herzen, dass jeder es hört, dass jeder die Chance bekommt, gerettet zu werden. Und Herr, schenk du uns die Freude, die Kraft und die Hingabe, dass wir dein Wort leben können, dass wir dein Wort bezeugen können und Herr, dass wir dir die Ehre geben können mit unserem Leben. Amen.